Ein antisemitische Messerattacke von einem 15-Jährigen, eine tödliche Messerattacke von einer 14-Jährigen, jugendliche Täterinnen und Täter, die schwere Straftaten begehen, werden immer jünger. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Unser Jugendstrafrecht ist auf die Resozialisierung und die Reintegration der jugendlichen Straftäter ausgelegt. Aber werden die Prinzipien auch so schwerwiegenden Fällen gerecht? Die gesellschaftliche Akzeptanz steht auf der Kippe, weil das Verständnis für das Verhältnis zwischen möglicher Maximalstrafe und der Straftat nicht mehr da zu sein scheint. Braucht es also jetzt strengere Gesetze? Das ist das Thema diese Woche. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Herzlich willkommen meinem Gast, Roland Zurkirchen, seit dem 1. April 2024 ist er der leitende Oberjugendanwalt vom Kanton Zürich. Die Oberjugendanwaltschaft ist die Aufsichtsbehörde über die 5 Jugendanwaltschaften und führt Jugendstrafverfahren vor Ober- und vor Bundesgericht. Grüezi, Herr Zurkirchen. Ihr habt es bei Straftaten nicht mit den Opfern, sondern mit den Tätern zu tun. Eure Aufgabe führt im Idealfall dazu, dass in Zukunft eben keine Straftat mehr begangen wird. Das ist anders als bei erwachsenen Straftätern. Der Ansatz fängt an einem anderen Ort an.
Das ist so. Wir haben den Auftrag, dass wir eigentlich ein weiteres Delikt verhindern. Das ist so. Und somit eigentlich den Schutz der Bevölkerung gewährleisten, indem wir das machen. Und das ist etwas anders als bei den Erwachsenen. Bei den Erwachsenen ist die Untersuchungsbehörde die Behörde, die die Untersuchung leistet. Dann geht es vor Gericht und dann geht es in den Justizvollzug. Und bei uns, bei den Jugendlichen, fängt eigentlich die Täterorientierung schon sehr früh an. Das heisst, wir stellen den Täter ins Zentrum, versuchen mit ihm vom ersten Tag an zu arbeiten.
Also nehmen Sie uns mal mit. Was läuft dann, wenn Sie sagen, vom ersten Tag an, was läuft jetzt anders, wenn jemand, ich sage jetzt mal, bei Ihnen landet, als wenn er jetzt ein Erwachsener wäre vom Tag 1?
Also so ganz am Anfang läuft gar nicht so viel anders, weil da geht es zuerst um die Haft. Es passiert noch immer etwas. Das heisst, nehmen wir irgendein Beispiel, eine grobe Gewalt. Verletzung oder Gewaltgeschichte oder so, oder zwei im Ausgang oder wie auch immer, die Menschen oder der Jugendliche wird verhaftet und er geht zum Beispiel also der Polizei. Polizei interveniert, er wird verhaftet, oder? In dem Moment werden wir dann informiert und dann geht es darum, eigentlich die Untersuchung auch aufzugleisen und wieso auch herauszufinden, was steckt dahinter. Also die Tat, die dort passiert ist, steht am Anfang sehr im Vordergrund. Dort gibt es dann auch so die Entscheidung, gibt es zum Beispiel U-Haft oder gibt es nicht U-Haft. Da können wir einerseits können wir bis zu 7 Tagen können wir U-Haft selber
aussprechen. Aber das ist bei Erwachsenen auch so?
Das ist genau das Gleiche. Bei der, ja. Also das, was der Unterschied wo ist, dass wir die U-Haft selber können, bis zu einem gewissen Maß selber bestimmen können, nicht für das Zwangsmassnahmengericht und erst nachher dann müssen wir für das Zwangsmassnahmengericht. U-Haft, Untersuchungshaft, ist eigentlich eine Haft, die sicherstellen, dass man die Untersuchung sauber durchführen kann. Das heisst, dass es keine Absprachen gibt, dass sich auch niemand entzieht der Strafe, dass er flüchtet oder dass, wenn irgendwo etwas besteht, dass man dann weiterfährt in dieser Tat.
Und Untersuchungshaft jetzt bei Jugendlichen, da reden wir auch von Gefängnis?
Da reden wir von Gefängnis. Das ist genau gleich, wie das bei Erwachsenen ist. Sie kommen dann in ein Gefängnis, in ein Untersuchungsgefängnis. Wir haben im Kanton Zürich dafür ein spezielles Gefängnis, das Gefängnis Limmatal, und dort gibt es eine eigene Abteilung, die sich um jugendliche Straftäter kümmert.
Gut, und dann haben Sie eine gewisse Zeit, die Zeit eigentlich, zum Abklären, braucht es das oder braucht es das nicht?
Also braucht es das, die Untersuchungshaft, ja. Das ist richtig, oder? Und je nachdem, wenn es das länger braucht, dann gehen wir vor das Zwangsmassnahmengericht und verlangen dort eine Verlängerung. Oder wenn wir finden, nein, wir sind schon an dem Punkt, dass uns nichts mehr in die Untersuchung reinfunken kann, dann können wir sagen, gehen wir in die zweite Phase. Und die zweite Phase ist, wir sind wie immer noch in der Untersuchung, in der Abklärung, was ist wirklich passiert. Das bedingt ja ganz viel Einvernahmen, das bedingt Gespräche, das bedingt auch das Abklären vom Umfeld, das bedingt auch Absprache oder Einvernahmen von Auskunftspersonen, all das. Und im Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht ist es so, dass wir dann bereits anfangen, versuchen, den Jugendlichen zu begreifen, indem dass er zum Beispiel bei einem schweren Delikt in eine dreimonatige Beobachtungsstation geht, wo geschlossen ist. Das ist ein geschlossenes Setting, oder? Wo mit ihm auch geschaut wird, was sind Präpositionen, wie ist es dazu gekommen. Es gibt in der Regel dann ein Gutachten von Fachleuten, wo versuchen eigentlich auch das festzuhalten, wie ist es zu dieser Tat gekommen. Das sind so sind 3 Monate, oder?
Aber jetzt von außen gesehen, Beobachtungsstation, das klingt jetzt so noch ein bisschen wenig, wenn jemand im Verdacht steht, etwas Schweres gemacht hat. Was müssen wir uns da vorstellen? Ist das schlimm für einen Jugendlichen?
Also, erstens mal ist es sehr schlimm, weil er sich bereits dort muss mit seiner Tat auseinandersetzen. Also was habe ich überhaupt gemacht, ist mal so der Teil. Zweitens ist es ein geschlossenes Setting in der Regel. Das heisst, dass dort eigentlich, das ist wie, man muss sich das vorstellen, doch da wird man auch bis zu einem gewissen Maß eingesperrt, oder? Natürlich ist ein Tagesablauf da, wo man auch versucht, den Jugendlichen nicht, sage ich jetzt mal, so zu traumatisieren, dass man nachher nicht mehr mit ihm arbeiten kann. Aber es ist ein geschlossenes Setting. Es gibt aber auch Fälle, wo man das kann in einem ambulanten Setting machen kann. Das ist die Entscheidung vom Jugendanwalt, wo oder wie, dass er das macht. Wichtig ist, dass kann ein Gutachten gemacht werden bei einem schwierigen Delikt, das uns Grundlage liefert, wie das wir weiterarbeiten können.
Und das haben wir in der Regel, wenn Sie sagen, das kann 3 Monate gehen, das also ist aus Erfahrung, langen die 3 Monate?
Die 3 Monate langen eigentlich fachlich. Auch das ist nicht viel anders als in der Erwachsenenwelt. Auch dort wird stark mit Gutachten geschafft. Es wird stark eigentlich dort auf das geschaut, dass man sagt, man begreift auch da den Täter, wie es zu der Tat gekommen ist.
Aber der Erwachsene ist in dieser Zeit in der Untersuchungshaft.
Genau. Und der Jugendliche ist nicht in der Untersuchungshaft, sondern ist auf einer Beobachtungsstation im Obhut der Jugendanwaltschaft.
Und was sagen Sie, ist jetzt, ich sage jetzt mal, was hat der Entscheid, oder was sagen Sie, ist der Entscheid für jetzt die Unterscheidung? Was wäre aus Ihrer Sicht nicht so gut, wenn man ihn einfach im Gefängnis lassen in dieser Zeit?
Also es ist so, dass wir eigentlich als Jugendstrafrechtsbehörde von der Gesellschaft, und das ist ein gemeinsamer Konsens, den Auftrag bekommen, den Jugendlichen so weit und so können zu behandeln, dass er in Zukunft wieder kann in die Gesellschaft integriert werden und kein Delikt kann ausüben. Und das bedingt für uns eine Fokussierung auf den Jugendlichen und auf den Täter oder auf die Täterin. Und wenn wir das machen, dann müssen wir eigentlich möglichst schauen, dass wir einerseits ihn können anfangen begreifen und andererseits aber auch die Gesellschaft können schützen, gerade in dieser ersten Phase, indem er in unserer Obhut ist, aber dass wir auch vom ersten Tag daran arbeiten.
Also, können Sie, also geht man davon aus oder weiss man dann, dass zum Beispiel jetzt die Rückfallquote, wo Sie sagen, die Sicherung ist für die Gesellschaft, aber auch für die Jugendlichen selber, die Rückfallquote geringer ist, wenn er sie, ich sage jetzt mal, wenn man ihn jetzt einfach nicht einfach im Gefängnis einsperrt und wartet, bis ihr alle eure Abklärungen gemacht habt, sondern von Anfang an mit dem Arbeiten.
Also gibt es klare Indizien und gibt's klare Studien. Und es gibt auch andere Systeme auf dieser Welt, oder? Also wir können ein anderes System anschauen in Amerika, wo der Jugendliche von Anfang an einfach weggesperrt wird, auch zum Teil mit Bagatelldelikt. Man sieht, dass die Rückfallquote massiv höher ist. Das zeigt sich auch in der Kriminalitätsrate nachher in der Erwachsenenwelt, weil eigentlich geht es ja vor allem um das, oder? Dass wir mit den Jugendlichen so weit arbeiten können, dass eben dann die Kriminalitätsrate in der Erwachsenenwelt tiefer ist. Einfach das Wegsperren von Jugendlichen ist eigentlich eine Verstärkung von gewissen Präpositionen. Sie kommen in Kontakt mit anderen Leuten, die genau so Sachen gemacht haben. Es ist es ist wie eine neue Welt, oder? Man sucht dort den Weg durch. Und wenn man dann nach ein paar Jahren wieder rausgelassen wird, dann steht man nicht an einem anderen Punkt, sondern ist in der Regel noch weiter radikalisiert oder wie auch immer.
Also, Sie haben gesagt, oder die Gesellschaft, das ist der Anspruch von der Gesellschaft momentan an das Jugendstrafrecht. Mhm. Die Justizdirektion und ihr habt in den letzten Tagen ein zusätzliches Projekt vorgestellt, nämlich kindergerechte Justiz, oder also das ein sehr Anliegen, Jacqueline Ferret, von einem Legislaturziel ist. Jetzt, wenn wir wieder an andere Länder anschauen, wo das nicht so funktioniert. Wir haben aber eine Strafmündigkeit ab 10.
Genau.
Das erstaunt jetzt vielleicht einen Haufen Leute. Genau. Und das ist in vielen Ländern nämlich höher angesetzt.
Viel höher.
Ja, also wieso haben wir dann 10, wenn man sagt, kindergerechte Justiz?
Genau wegen dem Punkt, dass wir sagen, wenn etwas passiert, dann wollen wir mit dem Kind und mit dem Jugendlichen arbeiten können. Und wenn es jünger ist, ab 10, je jünger das ein Kind ist, wenn etwas schief läuft, dann können wir mit dem Kind arbeiten. Man kann erinnern an gewisse Diskussionen, die im Moment laufen, auch wieder in Österreich, wo man zum Beispiel das Alter möchte oben absetzen. Dort läuft die Diskussion sehr stark dahingehend, dass sie sagen, ja, eigentlich nützt es nichts, einfach das Alter oben absetzen, sondern wenn wir das Alter oben absetzen, dann müssen wir gezielt mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten und dort eigentlich mit ihnen die Schritte machen, dass sie auch in der Entwicklung die Schritte machen. Und nur dann können wir verhindern, dass weitere Straftaten passieren.
Wenn wir jetzt das im Kontext jetzt gerade von den jüngsten schweren Straftaten wo ich anfangs erwähnt habe, anschauen, dann ist das ja weitaus mehr als jetzt, ich sage jetzt einfach eine Schlägerei. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, und jetzt reden wir von kindergerechter Justiz, jetzt braucht es da einfach mal härtere Massnahmen. Sie sagen, wie gehen Sie mit dem, ich sage mit dieser Gratwanderung auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz?
Das ist eine Gratwanderung. Oder? Und ich verstehe, dass man das auch von außen her so kann betrachten und kann sagen, hey, ja, Kuschelgeschichten und so und all diese Sachen. Oder? Das ist richtig. Unter kindergerechter Justiz verstehen wir das, dass wir die Sprache reden, die der Jugendliche auch versteht. Und das kann durchaus eine Sprache sein, die wir vielleicht in der Erwachsenenwelt uns auch nicht so gewöhnt sind. Das kann auch, das muss nicht immer nett und so sein, sondern das kann auch durchaus mal eine klare Positionierung beinhalten. Weil wir wissen, dass 3/4 von all diesen Jugendlichen, die mit uns Kontakt haben, nur einmal einen Kontakt haben mit uns. Und somit eigentlich hat das eine gewisse Wirkung. Und
wenn also, dass es so einfährt, oder? Böse gesagt.
Einerseits so einfährt, auf der anderen Seite kann man das gerade wieder relativieren, weil das grosse Teil von unseren Straftaten sind Bagatelldelikte. Bagatelldelikte meinen wir fahren zum Beispiel ohne Billett oder den Elektroscooter ohne Billett fahren oder den vielleicht auch ein bisschen manipulieren, dass er ein bisschen schneller fährt. All das, das sind Bagatelldelikte, der grosse Teil. Wenn wir alle Jugendlichen anschauen, dann haben wir 95%, die nie einen Kontakt haben mit uns. Von diesen 5%, die einen Kontakt haben mit uns, sind 4%, die eigentlich im Bagatellbereich sind. Dann haben wir 1% von all unseren Jugendlichen, die mit uns leben, die speziell von uns angeschaut werden. Und genau dort ist es wichtig, dass wir unserem Auftrag gerecht werden, dass nachher die weiteren 99% eben nicht im gleichen Topf landen wie die 1%.
Wenn Sie sagen, wir haben so, also den weitaus grössten Teil im Bagatellbereich, auch nur, ich sage jetzt mal, einmal werden die Vorstellung bei euch. Was sagen Sie, wenn man so sagt, ja, also es leidet heute eben auch kein Fehler und kein Seich mehr. Auf der Bagatellseite, auf der anderen Seite haben wir dann aber Jugendliche, die sehr, sehr schwere Straftaten begehen. Das haben wir früher auch nicht gekannt. Also all, ich sage jetzt mal, das, was früher möglich war und als Seich durchgegangen ist, ist heute ein Bagatelldelikt.
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir durchaus mit dem einen oder anderen Sorgenfalten auch betrachten. Oder? Wir wissen, dass weniger Jugendliche mehr Delikte verüben. Das heisst auch, dass und die Delikte, die sie dann mehrfach verüben, dass die auch tendenziell strengere und gröbere Delikte sind, oder? Dass es viel komplexer wird, gegen die Jugendlichen auch zu ermitteln. Es ist so, dass man heute auch mit den gesetzlichen Möglichkeiten, jeder Jugendliche weiss zum Beispiel, dass er sein Handy sofort siegeln lassen muss, wenn er in Kontakt kommt, oder? Dass man dort nicht weiterschauen kann. Das sind alles zusammen Schritte, die drin sind, die unser Verfahren stark belasten. Und so eigentlich merken wir, wir haben eine Tendenz, die sich stärker auf die komplexen Fälle ausrichtet. Das nimmt uns Ressourcen weg. Oder? Und das nimmt uns nämlich genau dort Ressourcen weg, dass wir bei diesen sogenannten Bagatelldelikt vielleicht der Jugendliche, der dann vielleicht ein zweites Mal kommt, oder kommt, eben nicht richtig könnt mit dem Arbeiten, so dass er wirklich nur einmal da ist. Also das heisst, die Verschiebung hin von unseren Ressourcen, die komplexeren Fälle, das ist für sage ich jetzt mal, die ganze Geschichte und zu verhindern von weiteren Straftaten nicht immer förderlich.
Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt geredet von Beobachtung, von Massnahmen. heisst es dann gleich, ja, aber ein Zeichen hat man gemacht und eine Strafe braucht es.
Genau.
Trotz allem.
Genau. Und die Frage ist, was ist die Strafe? Und was ist für einen Jugendlichen eine Strafe? Und jeder, der älter ist, der weiss, okay, gut, ich kann eine Strafe machen. Ich kann meinem Kind sagen, jetzt hast du einen Tag Hausarrest, oder? Bist du daheim, oder? Das Problem habe ich in der Regel nicht gelöst. Das Problem löst sich erst, wenn ich das Kind an den Tisch nehme und mit dem Kind rede und mit ihm eine Lösung finde, dass das eben nicht wieder passiert. Und auch wir wissen, in unserem privaten Umfeld geht das in der Regel Hand in Hand. Und auch, natürlich, eine Strafe ist ein Zeichen, soll auch bei uns ein Zeichen sein. Darum gibt es auch bei uns Strafen. Die grosse Akzentuierung ist aber genau darauf, dass wir sagen, wir müssen miteinander schauen, dass das nicht wieder passiert. Wenn wir jetzt so einen Fall anschauen, wie kürzlich passiert ist, ganz ein junger Täter, eine Täterin, 14 Jahre, dann kann man davon ausgehen, dass sie eigentlich die Jugendanwaltschaft bis 25, und dann hört unser Alter aus, eigentlich immer irgendwie an der Backe hat. Das heisst, irgendwie ist die Jugendanwaltschaft auf dem ganzen Lebensbereich von 14 bis 25 dabei. Und das heisst, am Anfang sehr viel enger, das heisst sehr viel geschlossener. Das gibt dann auch weitere Schritte, wo man weitergeht, und es gibt eine Begleitung. Und diese Begleitung, die ist, jetzt, wenn man das anschaut, 11 Jahre für das Delikt, ja, kann man sagen, 11 Jahre in dem jugendlichen Leben, wo man die Erfahrung macht von 14 bis 25, und jeder von uns weiss, was dann dort eigentlich für wichtige Entwicklungsschritte jeder für sich kann und muss und darf machen. Wenn man das denkt, dass man die ganze Sanktion in Betracht zieht, dann wird die Strafe einmal auch grösser.
Jetzt haben Sie ganz viele Stichworte gegeben, also das 25 und die Linie, die Schwelle, auf die kommen wir noch. Ich will noch schnell bei der Strafe bleiben. Sie haben vorher gesagt, ja, mittlerweile wissen die Jugendlichen, wenn sie zu uns kommen, müssen sie das Handy segeln lassen. Ein Haufen wissen auch, was das Höchstmaß an Strafmaß ist. Ich sage jetzt nicht an Massnahmen, sondern an harten Strafen. Da könnte man ja auch sagen, und das weiss man auch aus dem privaten Verhältnis mit Kind, also ein Abschrecken. Es muss dann, wenn es dann schon gelten soll, muss eine abschreckende Wirkung haben. Hat denn das eine abschreckende Wirkung, wenn man weiss, ja, maximal ein Jahr? Können das die Jugendlichen als abschreckend überhaupt empfinden oder denken, ja, das lasse ich mir jetzt mal im Worst Case drauf ein?
Die Frage ist, ob Jugendliche so bewusst das Delikt beginnt, dass sie das in Kauf nehmen. Und jetzt, wenn wir gerade so schauen,
ja, aber wenn sie wissen, das müssen siegeln lassen.
Ja, siegeln lassen ist das, wenn man dann später hergeht mit einem Handy. Aber wenn man jetzt die sagt, zum Beispiel Delikt, wo Gewaltdelikt ist, dann ist immer die Frage, wie vorsätzlich ist das? Ich glaube, dass ein Jugendlicher seine Strafe bereits schon vorsätzlich in Kauf nimmt, das ist äußerst selten. In der Regel passiert das Delikt, indem ein Umfeld braucht, ein Setting, es passiert etwas, es schaukelt sich irgendwo noch jemand auf und es kommt zu einer Grenzüberschreitung. In dem Moment bin ich sicher, dass die Strafe bei dem Jugendlichen nicht präsent ist.
Also und eine höhere Höchstschwelle
erst viel später wird dann das zum Tragen kommen. Ich glaube auch dass die Fingerzeigpädagogik, wenn das oder das nicht machst, dann passiert dann das und das. Okay, also ich glaube, da wissen wir, dass das nur ansatzweise funktioniert. In den meisten Fällen funktioniert das nicht.
Ich will noch schnell, das fragt man sich auch immer wieder, auf die Rolle der Eltern kommen. Sie haben gesagt, wir haben eine Strafmündigkeit ab 10. Grundsätzlich sind die Eltern in vielen Bereichen, bis Kind 18 sind, für sie verantwortlich, auch haftbar in gewissen Bereichen. Da kann man jetzt sagen, sie reden ja auch von erzieherischen Massnahmen, da kann man dann jetzt nicht. Oder der Ansatz wäre ja auch, man könnte die Eltern ins Gebet nehmen oder die Eltern auch haftbar machen.
Also die Eltern werden ins Gebet genommen. Es ist bei uns auch so, wenn wir so ein Delikt haben, dann arbeiten wir in der Regel in einem Tandem. Das eine ist die Jugendanwältin und das andere ist der Sozialarbeiter. Klar, es geht so, dass die Jugendliche oder der Jugendliche das Delikt verübt hat. Darum ist der Jugendanwalt zuerst der zum Beispiel die Einvernahme macht oder so. Aber es ist bei uns jetzt in der Praxis meistens so, dass dann der Sozialarbeiter mit den Eltern schaut. Und dort werden gewisse Fragen gestellt. Was, wo, wie, warum und so. Das wird, da wird auch sehr, sehr eng mit den Eltern zusammengeschafft. Es ist auch notwendig, weil man braucht auch die Eltern, um die weiteren Schritte zu machen. Man muss auch wissen, bei ganz groben Geschichten, da sind auch die Eltern oftmals traumatisiert, dass sie irgendwo noch an einem Punkt sind, wo sie sagen, das hätte ich mir nie vorstellen können. Auch das gilt zu berücksichtigen in dem ganzen Prozess. Es ist so, dass wir auch in unserem Massnahmenbereich durchaus auch können Entscheidungen treffen können, wo die Eltern auch eine Entwicklung machen müssen, also nicht nur der Jugendliche.
Sie haben gesagt, 3/4 der Fälle sehen wir einmal. Also das heisst, es wirkt so, wie man es macht oder so, wie man es aufgeleistet hat. Nichtsdestotrotz ist, wenn man dann wieder solche Meldungen hört oder von solchen Straftaten hört, wird wieder die Wirksamkeit wieder in Frage gestellt. Vor allem bei Jugendlichen oder Kindern mit einer sehr hohen kriminellen Energie, wo man sich vielleicht eben nicht gewohnt ist.
Ja, das ist, glaube ich, irgendwann auch immer in unserer Gesellschaft so verankert, dass wenn etwas passiert, so jetzt, oder? Wie jetzt der Fall in Beriken, wo alle sagen und wo man auch zurückfasst, es ist ein äußerst seltener Vorfall, oder? Es ist ein äußerst seltenes Delikt, Mädchen, so jung, mit Messer und so. Es hat ganz viele Geschichten drin, die selten ist. Und wenn man dann gerade sofort die Systemfrage stellt, ist das einerseits etwas, wo man aus der Betroffenheit kann haben, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das System in Frage zu stellen, braucht es eigentlich meiner Meinung nach eine breitere Wirkung, wo man kann darüber diskutieren. Mir oder ich wehre mich überhaupt nicht gegen Weiterentwicklung vom Jugendstrafrecht. Ich finde, wir müssen in den Diskurs treten und müssen stets auch da am Wandel von der Zeit bleiben. Aber es kann auch nicht sein, dass wenn etwas passiert, dass dann jedes Mal auch der ganze Apparat auch nach Verschärfungen ruft, oder? Und man dann eigentlich erst dann im Diskurs geht mit den Experten.
Aber also das Parlament sieht ja so ein Stück weit anders. Es laufen ganz verschiedene Motionen und Vorstösse, die ja genau die Verschärfung oder Formen von einer Verschärfung sind oder auch eine Angleichung als Erwachsenenstrafrecht. Muss dann aber das Gesetz oder ist der Anspruch als Gesetz, dass es nicht auch Möglichkeiten oder Ansätze zeigt für eben die Einzelfälle, meistens sehr schwer wiegende Einzelfälle, Möglichkeiten bietet, die vielleicht auch, ich weiss nicht, die 3/4 der Fälle gar nie zur Anwendung kommen. Aber wir wüssten, wir hätten Möglichkeiten und die haben wir jetzt nicht.
Genau, aber genau das wage ich in Frage zu stellen. Mhm. Weil auch wenn wir die Einzelfälle jetzt haben, mhm, und wenn wir sehen, was für Instrumente das wir haben, dann haben wir genau die richtigen Instrumente, um da können, eigentlich in die Täterin oder den Täter so zu behandeln, dass eben nicht wieder etwas passiert. Und wir haben das in der Hand. Und die Frage ist, dass man das in Frage stellt. Die Strafe ist ein Teil, aber die Straftat ist ja dann gerade bei diesen Einzelfällen bereits schon passiert, oder? Also das heisst, da, der Teil mit der Abschreckung, der funktioniert nicht mehr. Das heisst mit anderen Worten, wir brauchen Instrumente und Werkzeuge, wo man könnte mit dem Jugendlichen arbeiten, dass nicht wieder etwas passiert. Ganz spannend, wenn man so einen Parallelfall anschaut und man hat einen Parallelfall in Deutschland, im Raum Wiesbaden, hat es zwei 13-jährige Mädchen gegeben, die auch mit einer Stecherei eine Kollegin, auch eine Freundin, gestochen haben, die auch zum Ableben von dem Mädchen geführt hat. Wenn wir dort die Diskussion anschauen und sagen, was hat die Fachwelt und die Politik schlussendlich auch diskutiert, dann war es das, dass man gesagt hat, wir brauchen eigentlich ein ähnliches Jugendstrafrecht, wie das die Schweiz hat. Das heisst, aber mit dem Alter und eine klare Ausrichtung auf Täterarbeit, so dass man mit Jugendschutzmaßnahmen dann auch einen Erfolg erzielen kann. Wenn ich jetzt unsere Diskussion anschaue, dann heisst es, wir brauchen das Gleiche wie die Deutschen. Und wenn man das so in Frage stellt, muss ich sagen, irgendwie finde ich persönlich, da beißt sich irgendwie eine Katze in den eigenen Schwanz.
Aber ganz ehrlich, gibt es nicht sowohl als auch? Ohne dass wir das jetzt aufgeben, was wir jetzt haben. Und ja, die 14-jährige Täterin, die hat die Tat begangen. Mit der schaffen wir und schauen, dass sie das nicht macht. Aber wir wollen ja auch nicht, dass es in 5-6 Jahren eine weitere schwere Einzeltat, Einzelfall gibt. Und dort müssten wir die Massnahmen vielleicht haben, die wir jetzt nicht haben.
Genau, und da finde ich auch, das ist richtig, aber da geht es auch um ein Verbundsystem. Oder? Da mit mir zusammenarbeiten mit weiteren Partnern, da geht es um präventive Geschichten, da geht es auch um Information, da geht es um viel mehr Kommunikation. Auch da bin ich sofort bei Ihnen und sage Ihnen, da müssen wir besser werden. Da haben wir verschiedene, auch wir, oder, als Strafverfolgungsbehörde, die uns zum Beispiel Gedanken machen, wir müssen auf TikTok präsent werden, um können sagen, hey, wenn das machst, passiert das und so. All diese Massnahmen, da haben wir wirklich sehr stark noch Arbeit vor uns. Da bin ich mit Ihnen einig. Was anderen ist, auch da kann ich sagen, bestimmt, das eine macht uns das andere nicht lassen, so im Sinn von wegen, meine ich auch mit Weiterentwicklung vom Jugendstrafrecht. Aber ganz wichtig ist auch, dass man Grundzüge vom Jugendstrafrecht nicht in Frage stellt. Und wenn man zum Beispiel sagt, man tut einfach gewisse Delikte nach Erwachsenenstrafrecht abhandeln, dann stellt man auch das Grundzüge vom Jugendstrafrecht in Frage. Und dort brauchen wir den Konsens. Dort brauchen wir den Konsens, dass wir unseren Auftrag sauber machen können, den wir bis jetzt haben, auch von der Bevölkerung, dass wir eben Schutz von der Bevölkerung sicherstellen und dass wir den Konsens haben, ein junger Mensch, der in der Entwicklung ist, der macht ein Zeich, passiert vielleicht auch ein Zeich, aber er soll auch in unserer Gesellschaft eine weitere Chance haben.
Jawohl, beim Zeich, jawohl, bei der Schlägerei, jawohl, vielleicht auch bei einem Porno auf dem Handy. Aber ist das Jugendstrafrecht so, wie wir kennen und so, wie die Gesellschaft bis jetzt gedacht hat, nicht auch davon ausgegangen, dass so schwere Straftaten wie Messerattacken, ich sage jetzt mal, einander umbringen, von dem ist man nicht ausgegangen. Und darum vielleicht auch der Ruf, dass man spezielle Einzelfälle, schwere Einzelfälle, zusätzlich bestrafen muss.
Also ich glaube nicht, dass man nicht davon ausgegangen ist. Wir wissen, die Jugendgewalt ist Wellenbewegungen. Und wenn wir zurückgehen und schauen, dann haben wir zum Beispiel schon bereits in den 50er Jahren, oder, haben wir massive, hohe Wellen gehabt. Oder? Da sind die sogenannten Kilbischlägereien passiert. Das waren Halbstarche, die auf Kilbi gegangen sind, bewaffnet mit Wasser, es ist zu Stechereien gekommen und. Jugendliche notabene, oder? Also auch dort hat man das im Fokus gehabt. Jugendgewalt, auch das, was wir jetzt erleben, ist auch da in Wellenformen. Das heisst, wir müssen miteinander anschauen, dass man die Wellen wieder oben runterfindet. Aber es ist eine Realität, dass wir Jugendgewalt haben, über viele Jahre schon bereits. Und ich glaube, das hat man schon dort gewusst, wo man das neue Jugendstrafrecht in den Weg geleitet hat.
Sie haben vorher gesagt, also jetzt zum Beispiel das 14-jährige Mädchen, das wird euch oder die Jugendanwaltschaft bis mit 25 an den Backen haben. Und dann mit 25, wenn das, was man sich erhofft, mit allen Massnahmen und alles nicht garantiert ist, dann wird sie gleich in die Gesellschaft entlassen.
Das ist, wieso sind zwei Sachen da dazu. Erstens, wenn 25, wenn das nicht. Also wenn dann die Gefahr von diesem Mädchen nach wie vor besteht, dann muss es eine enge Zusammenarbeit sein mit der KESB. Und dann kann es durchaus sein, dass auch ein geschlossenes Setting weitergeführt wird. Das heisst, solche Fälle gibt es, oder? Wo man sagt, mit 25, dass man dann das zivilrechtlich wieder anschaut und dass man dann mit der KESB die Massnahmen oder eine ähnliche Massnahme also, weiterführt.
Das wird auch gemacht, das oder Sie sagen, das ist eine Möglichkeit, aber wird halt in der Praxis nicht angewendet.
Wird gemacht. Kann ich Ihnen sagen, ich war früher ja im Justizvollzug und ich kann Ihnen sagen, ja, das wird gemacht. Da habe ich dort selber auch Fälle mitbekommen, wo wir so behandelt haben. Also, dort haben wir ein Instrument, wo man kann sagen, das ist, man hat zusätzlich, und das ist so, das ist bei Mord, entweder vorsätzlicher Mord oder beim Mord selber, wo man ab 1.7. jetzt die Verschärfung vom Jugendstrafrecht eigentlich aufnimmt, wo aktiv wird, wo in Kraft gesetzt wird. Dort drinnen sieht man die Verwahrung vor von einer jugendlichen Täterin, wo dann soll lebenslänglich können verwahrt werden, oder?
Aber überprüft, also eine Verwahrung, die überprüft
Nein,
wird.
Nein, so eine nicht Verwahrung, wo jetzt jemand muss sagen, okay, gut, der Mensch, die Jugendliche hat keine Entwicklungsmöglichkeit und wird sich auch nicht entwickeln, so dass man jetzt schon sagen kann, dass es die Gefahr weiterhin besteht.
Wie griffig, sagen Sie, ist jetzt die Massnahme, wenn man sieht, was die Problematik von der Verwahrung respektive von der Aussprechung von Verwahrung im Erwachsenenstrafrecht ist? Wie, also eine Verwahrung für einen jungen Mensch, dann unter dem Aspekt, was die Idee war, vom Jugendstrafrecht. Ja. Das ist ja noch unrealistischer, dass das ausgesprochen wird.
Meine persönliche Meinung ist genau das, dass es eben genau nicht ausgesprochen wird. Ich bin sehr gespannt, ob das mal einen Fall gibt überhaupt. Ich kenne es auch von der Erwachsenenwelt ein bisschen, oder? Wir wissen, es sind irgendwie in der ganzen Schweiz 1, 2 oder 3, ich weiß die genaue Zahl nicht, oder? Aber es ist sehr, sehr selten, dass das ausgesprochen wird. Und ich glaube nicht, dass man irgendwo noch jemand irgendeinen Gutachter oder irgendeinen Richter findet, wo bei einem Jugendlichen eine Entwicklungsmöglichkeit zu 100% ausschließt. Und genau das ist der Clou. Und darum glaube ich, ist das etwas, wo der Gesetzgeber ins Gesetz geschrieben hat. Das heisst für uns,
wir haben verschärft.
Das heisst für uns, wir haben die Auflage bekommen. Das heisst für uns, wir müssen uns auch massiv auf das vorbereiten. Gesetzt der Fall, dass das mal gibt, die Vorbereitungen laufen. Und dementsprechend, wie denn das in der Praxis eigentlich zur Anwendung kommt, da sind wir dann sehr gespannt.
Wie ist es eigentlich, damit ihr ja ein bisschen wissen könnt, dass nur drei, also ich sage es nur, drei Viertel kommen nur einmal zu euch. Oder nach 14 Jahren oder 11 Jahren Betreuung durch die Jugendanwaltschaft. Bleiben die bei euch auf dem Radar? Also wisst ihr, wenn die mal bei euch, ich sage jetzt mit 25 entlassen werden, wisst ihr, wenn die wieder straffällig werden?
Also das ist eine Frage an die Wissenschaft, oder? Das ist eine von den Fragen, die mich auch sehr interessiert, oder? Was wir wissen.
Dann wissen wir ja, wie wirksam genau, das Ganze ist.
Genau. Aber was wir wissen, ist, und das können Sie vor allem können Sie das anschauen, wenn Sie Kriminalitätsraten anschauen. Dort sehen Sie, wir haben eine höhere Kriminalität im Jugendbereich. Und der fällt so, gerade so mit etwa 25, fällt der langsam so ein bisschen ab. Das sind auch ganz viele andere Faktoren, die wichtig sind. Familie können gründen und. Und all diese Geschichten. Aber wir haben im Erwachsenenbereich sehr viel weniger Straftaten als im Jugendbereich. Das heisst, wir haben eine Wirkung. Wir können aber das dementsprechend nicht so klar sagen. Der hat jetzt das und das gemacht. Es sind aber so Einzelfälle, die sehr spannend wären zum Verfolgen.
Ich könnte noch schnell einen Umweg machen und zwar noch mal vielleicht auch zurückkommen auf die Messerattacke vor einem Jahr hier in Zürich, wo man ja davon, also einerseits einen antisemitischen Hintergrund kann sehen und dann ist sehr schnell natürlich auch immer die Rede von Radikalisierung. Und wenn ich jetzt sage, wir überlegen, Ihre Beobachtungsphase und man sagt, wir haben einen antisemitischen Hintergrund, wir haben eine mögliche Radikalisierung im Hintergrund, dann ist das mit 3 Monaten Abklärung, also sportliche Zeitlimit. Oder wie läuft das dann in dem Fall? Das ist ja wieder ganz ein anderes Spektrum als jetzt wieder die Schlägerei oder das Porno.
Ja klar, es stellt hohe Herausforderungen an uns oder vor allem an die Fachperson, wenn man die Abklärung machen muss, dass dann ein Gutachten so fundiert rum ist, dass man dann kann sagen, jawohl, man hat das. Wenn das nicht langt, dann muss man das ausweiten, muss man Nachfragen stellen und. Also man hat auch die 3 Monate, sind nicht sakrosant. Oder? Und in der Regel ist es auch so, dass jetzt also nach diesen 3 Monaten kommt man auch nicht einfach so raus, oder? Jetzt in so einer Tat von dieser Schwere, oder? Sondern da greift dann nahtlos eigentlich die weitere Nachfolgeinstitution zum Beispiel, die auch wahrscheinlich jetzt eher in einem geschlossenen Bereich ist, wo man dann schaut und wo man eigentlich schon bereits dann auch indiziert, bereits schon anfangen zu arbeiten. Die Phase von der Geschlossenheit bei so grossen Straftaten, die kann durchaus so lange sein, bis man eben das Gefühl hat, ja, jetzt können wir es wagen. Und ich glaube, das ist auch der grosse Unterschied zu der Gefängnisstrafe. In einer Gefängnisstrafe geht man her und sagt, okay, gut, wir haben 4 Jahre, also wenn man über 16 ist, 4 Jahre, dann weiss man, nach 14 müssen wir ihn rauslassen. Aber wenn wir jetzt in einer Massnahme sind, in einer geschlossenen, wird regelmäßig geschaut, wie sieht die Entwicklung aus. Und das kann auch länger dauern. Eine Massnahme, auch eine geschlossene Setzung, dauert in der Regel länger.
Was sagen Sie, wenn man so von außen gesehen schaut, hat man so das Gefühl, das geht schaurig lang. Ich sage jetzt klar, das ist ein laufendes Verfahren, aber das ist jetzt schon über ein Jahr her. Man hat dann mal festgenommen, man geht davon aus, der ist irgendwo. Und seither hört man einfach nichts mehr. Da hat man das Gefühl, es geht ja unheimlich lang, bis da mal etwas passiert.
Das ist so. Das ist vor allem so, weil wir gerade so die komplexen Fälle, also wenn Sie Radikalisierung anschauen, dann müssen Sie wissen, dass wir das ist nicht nur unser Jugendlicher im Zentrum, sondern da muss man abklären und mit der Behörde zusammenarbeiten, was für ein Netzwerk gibt es unter Umständen. Gibt es noch andere Leute, die in Betracht gekommen sind? Das sind auch Sachen, die mit dem FEDPOL und mit Bern sehr eng muss abgeklärt werden. Die Netzwerke oder die Kontakte sind mit den heutigen Möglichkeiten im Netz halt einfach wirklich sehr global, oder? Und da gilt es, viel die Abklärungen zu machen, die dann schlussendlich auch müssen in die Untersuchung einfließen lassen oder einfließen, und darum dauert das auch sehr lang. Das ist ein wichtiger Teil. Wir haben ein Beschleunigungsgebot bei den Jugendlichen. Das heisst, wir müssen pressieren, um so einen Fall schnell abhandeln können. Es heisst aber auch, und das ist wieder der Vorteil, dass wir eigentlich vom ersten Tag, auch wenn wir in dieser Beobachtungsstation sind, mit dem Jugendlichen können anfangen zu arbeiten und bereits schon darauf hingehend mit ihm an einer allfälligen Einstellungsveränderung können arbeiten. Das ist sehr streng. Aber
der Ruf nach Transparenz und ein Stück weit Öffentlichkeit, können Sie den nachvollziehen? Und sagt man jetzt einfach, wir haben die Lehre daraus gezogen aus anderen Fällen, wo das nicht sehr nützlich war?
Nein, wir können den nachvollziehen. Es ist so, dass der Ruf der Öffentlichkeit nach Transparenz besteht. Es ist auch so, dass wir wissen, dann, wenn es zu einem Gerichtsfall kommt, dann ist es so, dass man dort auch Transparenz herstellen kann, also in dem Moment, wo dann die Verhandlung vor Gericht stattfindet. Es ist aber auch so, dass wir vorher einen Schutzbedarf haben, auch vom Jugendlichen selber. Weil die Untersuchung und das Gericht ja dann sagt, okay, gut, es war so gewesen, und dann haben wir eigentlich die Unschuldsvermutung nicht mehr, oder? Aber erst dann, wenn wir vor Gericht gewesen sind. Und das heisst, auch da in so einem Prozess geht es darum, dass auch wirklich sauber zu anerkennen und zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit ein gewisses Stigma können erlangen, wo man dann sagt, ja, das ist halt einfach so und so, das ist der und das gewesen, so und das und eine gewisse Vorverurteilung, die sich dann übrigens wieder aufs Gericht urteilt, kann auswirken, oder? Das sind alles so Sachen, die wir nicht im Zentrum haben.
Wir haben jetzt sehr viel über Schutz geredet und dann reden wir vor allem vom Schutz vom Täter. Wir haben von Massnahmen geredet, ein Täter, der eine Ausbildung machen kann, wo man, ich sage jetzt mal, alles daran setzt, dass der nachher wieder resozialisiert werden kann, nicht mehr straffällig wird. Die Opfersicht haben wir überhaupt nicht angeschaut. Die Opfer oder die Angehörigen, die leben unter Umständen ein Leben lang mit Nachwirkungen oder den Auswirkungen von dieser Tat. Und wenn man dann so hört, ja, wir machen alles, dass wir den wieder resozialisieren können, ist das schwierig.
Das verstehe ich, dass es schwierig ist. Verstehe ich vor allem, dass es schwierig ist, von außen so zu akzeptieren und anzuschauen. Ich sage, wir haben auf den Auftrag, uns um den Täter zu kümmern. Die Opfer sind bei uns auch präsent, oder? Sie sind auch, erstens mal müssen wir auch mit den Opfern abklären, um was es gegangen ist und. Aber, und das ist wie so der Teil, den ich auch wichtig finde, wir haben im Kanton Zürich gut ausgebaute Opferhilfestelle und das Opferhilfegesetz, wo vor allem dann eine andere Behörde sich stark um die Opfer kümmern. Und das ist wichtig. Und da auch wieder ein Aufruf, oder? Man muss diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, oder man muss auch wollen, man muss sich auch helfen lassen, weil gerade so Vorfälle jetzt auch nicht einmal unbedingt in dieser Extremität oder in dem Extremfall, wie wir jetzt so darüber diskutieren, auch einfachere Fälle können Traumata erzeugen und man soll das auch sauber können anschauen können. Aber das ist ein Thema von der Opferhilfestelle.
Wir könnten noch abendfüllend weiter diskutieren. So. Die Sendezeit läuft uns ein bisschen vor. Wir machen hier jetzt einen Punkt. Roland Zurkirchen, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung.
Danke fürs Gespräch.
Wenn jemand bei uns mit 14 vorstellig wird, kann er uns bis 25 unter Umständen an der Backe haben, sagt der leitende Oberjugendanwalt vom Kanton Zürich, Roland Zurkirchen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.